Herzlich willkommen bei den Hummingbees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Hummingbees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Hummingbee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hummingbees. Ich bin Heidrun Diekmann und freue mich heute auf das Gespräch mit Rebecca Ruprecht. Die ist Geschäftsführerin des Muttergenesungswerkes. Hallo Frau Ruprecht.
Hallo, schönen guten Tag.
Das Muttergenesungswerk feiert seinen 75. Geburtstag und ich finde, das ist ein Anlass, mal darüber zu sprechen. Gegründet wurde das Muttergenesungswerk also nach dem Zweiten Weltkrieg, als Frauen den Wiederaufbau, die Erwerbstätigkeit, die Kindererziehung und was weiß ich noch alles wuppen mussten. Und nachvollziehbar ist ja, dass viele an die Grenzen der Belastbarkeit gerieten, zumal das Kriegsgeschehen ihnen allen ja auch irgendwo noch so in den Knochen steckte. Aber auch im Zeitalter der vermeintlichen Gleichberechtigung sind es nachweislich ja immer noch meistens Frauen, die den Hauptanteil der Care-Arbeit verrichten. Sie sind dann oft auch Mütter und für die oft widersprüchliche und überhöhte Erwartung, das kann zu einer großen Herausforderung werden. Und oft reagieren Frauen auf diesen permanenten Druck mit gesundheitsschädlichen Bewältigungsstrategien oder mit der Entwicklung von Krankheitssymptomen. Die können psychosomatisch sein oder auch real sein, aber auf jeden Fall muss da rechtzeitig Abhilfe geschaffen werden. Und sehr erfolgsversprechend ist da eine Kur im, oder was sagt man, beim Muttergenesungswerk oder besser gesagt, glaube ich, durch das Muttergenesungswerk. Und warum das jetzt seit 75 Jahren schon so ein erfolgsversprechendes Unternehmen ist, darüber werde ich jetzt mit Frau Ruprecht sprechen. Frau Ruprecht, Sie sind noch, ich sage jetzt mal, junge Geschäftsführerinnen, sind aber quasi mit diesem Jubiläum eingestiegen und mussten sich ja auf jeden Fall auch mit der Historie des Muttergenesungswerks befassen. Wollen Sie unseren Hörerinnen mal einen kurzen Abriss der Historie geben?
Ja, 75 Jahre, ein kurzer Abriss ist da gar nicht so einfach, aber ich würde einfach mal direkt am Beginn der Stiftungsgründung anfangen. Eigentlich kurz vor der Stiftungsgründung, und zwar unsere Stiftungsgründerin Elli Heuss-Knapp, die dann die Frau des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland war, hat ja das Muttergenesungswerk gegründet und sie wurde 1949 eingeladen zu einer Fürsorgerinnentagung nach Bayern nach Stein bei Nürnberg. Und in diesem Zusammenhang hat sie Antonie Nopitsch kennengelernt, die Geschäftsführerin des Bayerischen Mütterdienstes war, und hat dort eben kennengelernt, wie die Arbeit dieses deutschen Bayerischen Mütterdienstes war, nämlich die hatten da schon solche Kurmaßnahmen, damals in Mütterheimen, so nannte sich das. Und da gab es eben genau diese Möglichkeit für Mütter, mal aus dem Alltag auszusteigen und sich ganz auf sich zu konzentrieren. Und Elli Heuss-Knapp hat da festgestellt, welche großartige Wirkung diese Kurmaßnahme hat auf Mütter und vor allem welcher wahnsinniger Bedarf bei diesen Müttern in der Nachkriegszeit da war, dass man wirklich mal sich wirklich nur auf sich konzentrieren konnte. Weil genau das, was ja die Grundsituation war, dass nämlich Mütter oft Alleinverdiener waren, oft alleine die Sorgearbeit eben geleistet haben und die Väter entweder gar nicht zurückgekehrt waren aus dem Krieg oder eben schwer verletzt zurückkamen, also dann eben auch nicht arbeitsfähig waren, hat eine unglaubliche Belastungssituation auf die Mütter gegeben, oftmals verbunden mit Armut und auch Hunger. Also das, was viele Mütter dann eben auch berichtet haben aus der Kurmaßnahme, war, dass sie endlich mal wieder 3 Mahlzeiten am Tag regelmäßig hatten und sie eben nicht den Kindern weitergegeben haben, sondern sie durften die selber für sich in Anspruch nehmen. Es gibt auch eine Frau, die, und es war nicht eine einzelne Person, aber die beispielhaft aus dieser Zeit gesagt hat, ich habe endlich wieder Appetit und das sei ganz unverschämt. Also weil man das gar nicht mehr sozusagen gewohnt war und viele eben auch berichtet haben, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben gefragt wurde, wie es ihnen geht. Und auch Elli Heuss-Knapp, als sie dann die Stiftung eben gegründet hat im Januar 1950, sagt eben in ihrer Gründungsrede auch, es wird schon ganz viel für die Kinder getan, also auch internationale Hilfe, die dann nach Deutschland kam nach dem Krieg. Aber sie hat gesagt, niemand guckt auf die Mütter. Und genau das wollte sie eben ändern.
Und das hat sie ja sehr, sehr erfolgreich geschafft. Also ich meine, ich glaube, es gibt in Deutschland kaum jemanden, dem der Begriff Müttergenesungswerk nicht präsent ist oder nicht geläufig ist. Aber was so wirklich dahinter steckt, ich glaube, da macht man sich erst Gedanken drüber, wenn man selber damit in Kontakt gekommen ist. Also ich kenne diesen Begriff auch seit meiner Kindheit, war aber mit meiner Mutter nie dort und auch mit meinen Kindern hat sich das nicht ergeben. Ich könnte jetzt sagen, zum Glück vielleicht, obwohl ich es manchmal bedauert habe, wenn ich dann so gesehen habe, wie im Umfeld alle zum Mutter-Kind-Kurs fuhren. Aber es war für uns jetzt offensichtlich nicht dran, weil auch nie ein Arzt das vorgeschlagen hat. Was ich aber so wahrgenommen habe, also berichtigen Sie mich jetzt, wenn ich das so falsch in Erinnerung habe, es war zumindest damals so, dass ein Krankheitsbild bei der Mutter und bei dem Kind vorhanden sein musste, dass beide zusammen dahin geschickt wurden, oder ist es nicht so?
Nee, das ist tatsächlich nicht so. Und zwar, also ganz früher gab es nur Mütterkuren. Also da fuhren die Kinder noch gar nicht mit. Das war eine gesellschaftliche Entwicklung. Übrigens, Contagan war da eine der Größen, die dann auch über die Jahre dazu geführt haben, dass eben Mutter-Kind-Kuren sich mehr etabliert haben, weil sich eben das Anspruchsprofil des Gesundheitsproblems verändert hatte, auch dadurch. Und grundsätzlich ist es so, bei diesen Maßnahmen, also egal, ob das Kind mitgeht oder nicht, grundsätzlich steht immer die Mutter oder der Vater im Fokus. Ja,
also heute hat sich das auch geändert. Es gibt Kuren für Mütter, Väter und sogar auch für pflegende Angehörige.
Genau. Mhm.
Aber die werden wahrscheinlich nicht in einem Kurheim dann zusammen sein, sondern dafür gibt es wahrscheinlich spezielle Kurheime, die jeweils den Schwerpunkt dann haben.
In der Regel ist es so, dass sie das schon in der gleichen Klinik stattfindet, aber oftmals eben sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also unterschiedliche Möglichkeiten, aber eben eine Gruppe für Väter, eine Gruppe für Mütter, weil wir eben, da gehe ich auch gerne nochmal gleich drauf ein, einen bestimmten Fokus auch haben oder einen bestimmten Ansatz in diesem Angebot, in diesem Kurangebot, wie wir sozusagen die Therapien dort durchführen. So, aber das ist eben das Wichtige zu sagen, der Anspruch besteht für die Mutter und den Vater auf die Kurmaßnahmen, das ist im SGB V eben festgelegt. Und das, was dann möglich ist, dass einmal, das ist die eine Variante, ein Kind begleitet, zum Beispiel, weil sich eine Betreuung zu Hause nicht gewährleisten lässt, auch wenn Unterstützungsmöglichkeiten, Haushaltshilfen und sowas kann man da übrigens durchaus in Anspruch nehmen, aber manchmal geht es nicht anders. Oder wenn man zum Beispiel sagt, man möchte die Eltern-Kind-Beziehung stärken, auch das ist ein Fokus, der in der Kurmaßnahme dann ist. Und das geht auch, dass es ein Kind ist, das sozusagen eigene Indikationen, also ein eigenes Gesundheitsproblem hat, das dann sozusagen mit behandelt wird, ja, ob das zum Beispiel Asthma ist oder ähnliches. So, das heißt, das Kind kriegt dann auch Maßnahmen auf der Kur. Aber es ist immer der Fokus bei Mutter und Vater, ja. Also es ist anders, wenn wir in die Kinderreha gehen, das Kind steht ja ganz im Fokus, sondern in dem Fall sind es die Sorgearbeitleistenden und deren Belastungssituation, die in der Kurmaßnahme ja sozusagen behandelt wird.
Weil es ist ja immer so bekannt mit der Mutter-Kind-Kur. Gibt es das denn heute auch noch, dass Mütter ohne ihre Kinder fahren?
Es ist weniger geworden tatsächlich, aber es gibt, es kommt wieder ein Stück zurück und in der Regel ist es einfach auch so, dass diejenigen Mütter, die ohne Kinder fahren, ein bisschen älter sind. Also es hat einfach damit zu tun, wie selbstständig sind auch schon die Kinder, wie gut kann man die vielleicht auch bei Freunden unterbringen oder ähnliches, was natürlich in einem Alter, wo das Kind noch in der Kita ist oder gerade so am Anfang vielleicht auch der Grundschule und so, also wo sozusagen die Bindung zu den Eltern noch stärker ist und ich sag mal im Teenage-Alter, da ist man ja vielleicht mal froh, wenn Mama oder Papa mal eine Zeit lang nicht da sind.
Ich glaube, mit 14 man jetzt auch nicht mehr mit Mama Toko fahren, das leuchtet mir durchaus ein. Aber ich habe mich so gefragt, hat das eventuell auch was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun? Also früher lebte man ja doch in irgendeinem Mehrgenerationenhaushalt. Und wenn die Mutter dann wirklich in dem Fall ja das Glück hatte, dass sie zur Kur fahren konnte, dann war die Betreuung ja in irgendeiner Form durch andere Frauen gesichert. Ja. Und das ist ja heute gar nicht mehr so gegeben. Und dann macht es ja Sinn, wenn das Kind mitkommt, weil keine Mutter erholt sich, wenn sie, und jetzt heutzutage ja sowieso dann permanent über WhatsApp oder andere Kanäle regeln muss, dass das Kind auch wirklich betreut ist oder sich Gedanken machen muss. Und es ist natürlich sehr viel sinnvoller, wenn das Kind dabei ist. Und bei kleineren Kindern, gut, könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich meine jüngeren Kinder 3 bis 4 Wochen hätte alleine lassen müssen, da hätte mir schon auch was gefehlt. Also von deswegen ist das ja so eine Win-Win-Situation. Aber was hat Sie denn so dafür prädestiniert oder warum haben Sie Lust, Geschäftsführerin des Müttergenesungswerkes zu sein?
Also ich sage immer, ich bin ein bisschen wie Obelix, der zu Beginn in den Zaubertopf gefallen ist und danach nie wieder einen Zaubertrank gebraucht hat. So ähnlich ist es bei mir. Ich bin in der Nähe des Gründungsortes des Müttergenesungswerks aufgewachsen. In Stein bei Nürnberg wurde ja das Müttergenesungswerk gegründet. Und aus dieser Gegend, aus dem ländlichen Raum übrigens, von einem kleineren Dorf komme auch ich. Und habe schon als Schülerin für das MGW eben gesammelt und das ist im Kopf hängen geblieben. Also die Identifikation damit und das sozusagen dem Wert, was die Stiftung tut, was das Müttergenesungswerk tut, das hat sich da irgendwie schon eingebrannt. Und ich habe dann eigentlich die Arbeit des Müttergenesungswerks auch immer sehr über die Jahre sehr eng verfolgt und dann auch eine Zeit lang auch beim MGW, also Müttergenesungswerk, gearbeitet, dann in der Leitung der Kommunikationsabteilung. Und das hat sozusagen meinen Blick auch nochmal geschärft und auch die Bedarfe, die wir haben und auch die Wichtigkeit, was wir tatsächlich als Stiftung hier auch leisten, ja, wie wichtig das ist. Und dass viele der Dinge, die wir in Deutschland heute haben, also viele der Möglichkeiten und der Anspruch auf eine Kurmaßnahme, dass der gesetzlich geregelt ist oder dass die Krankenkassen das sozusagen als Pflichtleistung voll zahlen, bis auf einen Eigenanteil, wie wir den aus dem Krankenhaus Aufenthalt kennen, das hat das MGW geschafft. Ja, das, glaube ich, weiß man manchmal gar nicht so genau, aber weil wir auch, sagen wir mal, eine sehr kultivierte Art und Weise haben, uns in den politischen Prozess sozusagen mit einzubringen und immer wieder auch zu sagen, hallo, hier gibt es übrigens eine ganz wichtige Gruppe in der Gesellschaft, die Sorgearbeit leisten und die bitte nicht vergessen. Und dass wir da vieles erreicht haben, liegt am MGW. Und es ist heute genauso wichtig, wie es zu Beginn war. Es haben sich bestimmte Dinge eben einfach geändert. Wir sind nicht mehr in einer Nachkriegssituation. Wir haben viele, sagen wir mal, Errungenschaften auch. Es gibt eine Spülmaschine, das ist auch schon mal ganz, ganz toll für Familien geworden. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Dinge, da müssen wir noch ran. Und das, was Sie ja zu Beginn schon gesagt haben, dass sich eben Sorgearbeit immer noch vor allem auf Frauen, vor allem Frauen belastet und vor allem Frauen diejenigen sind, die Sorgearbeit leisten. Und das ist dann auch ein ganz, ganz großes Thema, zum Beispiel, wenn es um Pflege geht. Pflege sind, der Großteil der Pflege wird von Frauen geleistet. Und Pflege bedeutet dann eben auch oftmals, dass man, und das wissen wir übrigens gerade auch aktuell aus dem Einsamkeitsbarometer, der veröffentlicht wurde, dass er zur Teilhabe einer Gesellschaft sozusagen auch ein Stück weit eben ausschließt, weil Pflege bedeutet, dass man wirklich ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche oftmals eingebunden ist. Was bedeutet, dass Frauen ihren Beruf nicht nur in Teilzeit dann nur noch machen, sondern dass sie ihn teilweise ganz aufgeben müssen, weil die Pflegebelastung so hoch ist, dass sie es sonst gar nicht mehr anders gewährleisten könnten.
Und das ist ja auch noch eine ganz andere Belastung als bei der Kindererziehung. Also Kinder nimmt man anfangs mit oder kann man lange mitnehmen. Und bei Kindern wird es ja eigentlich immer besser, denke ich mal. Und es ist absehbar, wann sie selbstständig sind und wann sie dann auch betreut sind. Und in der Pflegesituation weiß man ja nie, wie lange sie dauern wird. Und das ist, glaube ich, auch oder in meinen Augen immer das, was so eine Pflegesituation schon sehr belastbar macht, diese Ungewissheit. Wenn einem jemand sagt, so, das dauert jetzt 3 Monate oder 1 Jahr, dann kann ich mich darauf einstellen. Aber man weiß es ja nicht. Das können ja auch 10 Jahre und mehr werden. Und das ist schon sehr nachvollziehbar, dass auch in dem Fall immer noch meistens die Frauen, wenn es nicht, denn wenn Männer pflegen, dann sind es oft die Partner. Ne? Ja. Und dass die dann schon auch irgendwann an diesen, was wir heute Burnout nennen, Punkt kommen und einfach raus müssen und Unterstützung bekommen müssen.
Ja. Uns so. Fehlen vor allem auch
alles
die Strukturen.
Alles so auch so an, als würde Ihnen jetzt das Müttergenesungswerk und alles, was damit zusammenhängt, so richtig im Blut liegen von klein.
Ja. Ich hatte da quasi keine Wahl. Die Identifikation mit der Stiftung ist schon immer sehr, sehr, sehr groß und hoch gewesen. Und deswegen war jetzt natürlich auch für mich, als sich die Gelegenheit ergeben hat, Geschäftsführerin jetzt so zu werden, hat sich eigentlich sehr organisch dann auch angefühlt. Und es war ein bisschen wie auch nach Hause zu kommen. Also es war kein fremdes Gefühl. Es sind neue Herausforderungen, aber es ist, ich weiß, wo ich bin.
Das sind ja gute Voraussetzungen. Wo gibt's denn überhaupt überall Einrichtungen, diese Kurhäuser? Ist das über ganz Deutschland verteilt oder werden die an der See bevorzugt?
Also ja und ja, muss man tatsächlich sagen. Wir haben aktuell 72 Kliniken im Verbund des Müttergenesungswerks. Die werden ja getragen von den Wohlfahrtsverbänden beziehungsweise deren Arbeitsgemeinschaften oder Fachverbänden. Das heißt, bei uns ist eben AWO, DRK, Parität und die KAG, also das heißt die katholische Arbeitsgemeinschaft Müttergenesung und der Fachverband für evangelische Fachverband für Frauengesundheit mit dabei. Und die tragen die Häuser und auch übrigens die Beratungsstellen, wo man sich beraten lassen kann, wenn man glaubt, dass eventuell so eine Kurmaßnahme mal richtig sein könnte für einen, dann sind die Beratungsstellen eine gute Anlaufstelle. Das sind eben 72 Kliniken, das ist eine ganze Menge, die vom MGW anerkannt sind und die sind auch überall. Also ne, wir gehen da im Allgäu sind wir haben einige Kliniken auch in NRW und wir haben aber auch ganz viele Kliniken zum Beispiel an der See, also sowohl an der Nordsee als auch an der Ostsee, wie das so ist. Die Kliniken an der See haben natürlich immer eine gewisse Attraktivität und wer möchte das nicht, ne, dann auch noch das Meer vor der Haustür zu haben. Tatsächlich ist es aber auch so und es stellt sich gerade auch in den Beratungsstellen dann heraus, wenn man dorthin geht, weil die Beratungsstellen eben sehr genau gucken, welche Person sitzt vor mir. Was braucht die Person? Also im Zweifel kann es eben auch bedeuten, dass es gar nicht die Kur ist, sondern zum Beispiel eine Schwangerschaftsberatung oder eine Schuldnerberatung. Ja, also erstmal das herauszufinden, ist die Kurmaßnahme jetzt zu dem Zeitpunkt die richtige Maßnahme? Und das wissen wir auch so genau, weil von den Beratungsgesprächen ein bisschen weniger als 2/3 tatsächlich gar nicht im Kurantrag enden, sondern eben in einer anderen Unterstützungsmaßnahme. Das heißt, da diese Beratungsstellen machen da sozusagen eine wirkliche Clearing-Stellenarbeit, die ganz wichtig ist und ganz wichtigen, ja, sagen wir mal, gesellschaftlichen Auftrag tatsächlich erfüllt. Und dann, wenn eben sich herausstellt, nee, die Kurmaßnahme, ob das jetzt für Mütter oder für Väter oder pflegende Angehörige ist, das wäre jetzt in dem Fall tatsächlich das Richtige. Da liegt ein Gesundheitsproblem vor, das eben zum Beispiel im Zusammenhang mit der Erziehungsverantwortung, so ist es auch im Gesetz festgeschrieben, liegt. Dann guckt man eben, okay, was ist denn genau das, was man jetzt braucht, ja? Also was ist das Gesundheitsproblem? Welche Indikationen liegen vor? Ja, also das bedeutet dann zum Beispiel, ist es eine Erschöpfung? Hat das was mit dem Muskelskelett zu tun? Hat das was mit den Atemwegen zu tun oder der Haut? Also welche Indikationen, aus welchen Indikationen setzt sich das Gesundheitsproblem zusammen? Im Schnitt hat eine Mutter oder ein Vater 3 Indikationen in etwa und dann guckt man, welche Klinik ist dafür geeignet, ja. Manchmal kann es eine andere Spezialisierung sein im Sinne zum Beispiel von Trauer. Trauer definieren wir sehr breit, also Trauer bedeutet nicht immer nur Tod, sondern es kann auch der Verlust eines Partners im Sinne einer Trennung sein oder in irgendeiner anderen Form, ja, also der Verlust von etwas oder jemanden. Und kann aber eben auch zum Beispiel gerade bei pflegenden Angehörigen dann bedeuten, dass wenn jemand verstorben ist, den man gepflegt hat, dass man dann eben auch eine ganz spezielle Kurmaßnahme braucht. Und die gibt es dann zum Beispiel im MGW und die gibt es eben in bestimmten Kliniken, die haben dann bestimmten Schwerpunkten, bestimmte Spezialisierungen für bestimmte Themen oder bestimmte Gesundheitsprobleme. Und dann relativiert sich das mit der See ganz schnell. Und dann ist in der Regel, sind alle auch am Schluss froh, wenn sie in der passenden Klinik sind, auch wenn die nicht an der Ostsee oder an der Nordsee ist, weil dann hat man wirklich für sich, und das ist das, was das MGW oder die Kurmaßnahmen im MGW eben ausmacht, dass wir wirklich ein individuelles, ganzheitliches Therapiekonzept haben in den Kliniken. Man also ganz genau vom ersten Tag hinguckt, wer ist da, was ist jetzt wirklich das Problem und in welcher Form unterstützen wir dann? Also ganzheitlich hinzugucken und dabei eben dann auch zum Beispiel drauf zu gucken, aus welchem Rahmen kommen die Menschen, ja? Also wir haben gendersensible Kuren, die auch zielgruppenspezifisch sind. Das heißt, man guckt sich die Lebenssituation von der Person an. Man guckt sich auch, welche, bei Frauen auch ganz wichtig, welche Rollenbilder habe ich in meinem Kopf an mich selbst als Mutter oder auch dann als Vater und welche Rollenerwartungen hat vielleicht auch mein Umfeld an mich und möchte ich die erfüllen? Ja, und in dieser Kurmaßnahme mal die Zeit zu sagen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was möchte ich denn annehmen von diesen Bildern? Was ist für mich richtig und stimmig? Und wo kann ich aber auch sagen, nee, da möchte ich gar nicht mitgehen. Da nehme ich auch Abstand dazu. Das sind auch nämlich dann Entlastungsmöglichkeiten zu sagen, ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen, sondern es gibt auch Stellen, wo ich sagen kann, das willst du vielleicht von mir, aber ich brauche das gar nicht erfüllen. Ich bin okay mit mir, wenn ich das und das erledige und wenn ich das gut mache und den Rest, das ist in deinem Kopf, aber nicht in meinem.
Ja, aber das ist ja auch eine ganz wunderbare Entwicklung, wenn man in einer Kur dann mal mit Hilfe den Blick selber von außen auf seine eigene Situation richten kann und dann gucken kann mit diesem räumlichen Abstand, ja, was kann ich denn jetzt auch ändern? Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also mein Arzt sagt, eine Kur könnte gut sein. Ich beantrage eine Kur bei der Krankenkasse. Die Krankenkasse stimmt dem zu, genehmigt das. Dann gibt es erst noch ein Gespräch, ein Beratungsgespräch durch das Müttergenesungswerk, damit dann entschieden werden kann, ob die Kur die richtige Maßnahme für mich ist und welches Kurhaus für mich dann das Richtige wäre.
Nee, also die Beratungsstelle ist im Idealfall der erste Schritt.
Okay.
Ja, bevor der Arzt kommt oder die Ärztin kommt, da erst zu einer Beratungsstelle zu gehen und zu sagen.
Wo finde ich die Beratungsstelle?
Die findet man tatsächlich ganz einfach bei uns auf der Webseite, also wenn man www.müttergenesungswerk.de, da kann man sich sowohl über die Kliniken informieren und die Spezialisierung als auch eine Beratungsstelle in der Nähe finden. Wir haben auch mittlerweile Beratungsstellen, die sozusagen Online-Termine anbieten oder telefonische Termine, also wenn es einem selber mal nicht möglich ist oder so, dass man direkt zur Beratungsstelle persönlich hingeht, ist auch das eine Möglichkeit. So, das ist der, sagen wir, Idealfall. Man geht zu einer Beratungsstelle, die geben mit einem schon einiges durch und die bereiten einen auch auf das Arztgespräch dann zum Beispiel vor. Im Zweifel, wenn nämlich eine Ärztin oder ein Arzt vielleicht nicht so gut Bescheid weiß, ja. Mhm. Das wäre immer schön, wenn die genau wissen, ach, und im Hinterkopf haben, da gibt's solche Maßnahmen und dann auch sehen, wenn eine Patientin vor ihnen sitzt, in dem Fall wäre das jetzt das Richtige. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Also dann eben, dass man auch proaktiv, ja, als Patientin sagen kann, ich weiß, dass es da das gibt. Das wäre doch vielleicht jetzt was bei meinem Gesundheitsproblem, dass man da auch proaktiv sozusagen das mit einbringen kann.
Das ist ja schon mal ein wichtiger Tipp. Weil ich meine, an einen Arzt oder eine Ärztin gerät, die da wirklich nicht viel drüber weiß, dann kann der Schuss ja auch nach hinten losgehen und das dann gesagt wird, nee, das muss jetzt überhaupt gar nicht sein.
Genau, ja. Es ist auch wichtig dann, wenn es darum geht, eben den Antrag auszufüllen. Also man bekommt ein ärztliches Attest, das ist auch die Grundvoraussetzung für die Kurmaßnahme, weil es ja eine medizinische Maßnahme ist und also man macht keinen Urlaub, sondern man geht wirklich, man ist krankgeschrieben für den Zeitraum ja sozusagen auch, ja, und geht dann auf eine Kurmaßnahme, genauso wie das bei jeder anderen Vorsorge- oder Reha-Maßnahme auch wäre. So, und damit der Antrag dann eben auch geht, bis auf bei wenigen Fällen alles mittlerweile digital, damit er eben auch gut ausgefüllt wird, das sind schon so Schritte, die die Beratungsstellen ein Stück weit mit sozusagen mitbegleiten können, damit eben dann auch dieser Kurantrag möglichst erfolgreich ist. Die gute Nachricht ist, dass wir mittlerweile extrem niedrige Ablehnungsquoten haben, also die Kurmaßnahmen in der Regel direkt bewilligt werden. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, nicht aufgeben, auf jeden Fall Widerspruch einlegen, weil die Widersprüche zu den Großteil dann erfolgreich sind eben auch. Wir haben im Moment also so zwischen 3 und 7% maximal Ablehnungsquoten. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt, dass das so niedrig ist. Also man hat sehr gute Erfolgschancen darauf, dass die Kurmaßnahme bewilligt wird. Sollte man mal einen Widerspruch einlegen, auch da immer gerne eine Beratungsstelle mit einbinden, weil die sehr erfahren sind und eben wissen, wie man gut darauf reagiert. Aber das ist sozusagen der Step, Beratungsstelle am besten, dann beim Arzt, da wird das Gesundheitsproblem festgestellt und der Kurantrag gestellt, bei der Krankenkasse eingereicht und der Kurantrag bestenfalls direkt bewilligt. Und da kann man dann eben sozusagen angeben, in welche Klinik man gerne auch möchte. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben als Patientinnen ein Wunsch- und Wahlrecht. Ja, so, also wir können, also, das ist ganz wichtig und auch gerne einbringen, falls es an der einen oder anderen Stelle mal jemand vergessen sollte, dass man sich das selber aussuchen kann. Wie gesagt, die Beratungsstellen, die gehen mit einem darauf ein, wo es am sinnvollsten wäre, wie zum Beispiel, ja, was hat man für ein Gesundheitsproblem oder welche Faktoren kommen zusammen, kommt man mit Kind, ohne Kind, in welchem Zeitraum möchte man auf die Kurmaßnahme, ja, also aus diesen ganz unterschiedlichen, Bedingungen, ja, gibt es dann eine Kurklinik, die sich mehr eignet und die andere ein bisschen weniger, aber ob man dahin möchte oder nicht, das darf man als Patientin sozusagen selbst entscheiden. Und dieses Recht sollte man sich auch nicht wegnehmen lassen, sondern dann auch sagen, so nee, das darf ich selber entscheiden und da habe ich eine Wahlmöglichkeit, das für mich sozusagen zu bestimmen.
Und damit so eine Kur erfolgreich ist, muss man ja auch schon mal mit einem guten Gefühl dahin gehen. Und wenn ich jetzt absolut nicht in die Berge möchte, sondern wirklich ein Fan von See bin, dann macht es ja auch keinen Sinn, wenn ich schon 4 Wochen vorher denke, oh, jetzt muss ich da hin und ich will da gar nicht hin. Man soll ja eigentlich auch gerne zur Kur fahren. Jetzt ist die Kur gewesen, hat mich rund erneuert, aber das kennen wir ja alle, wenn wir aus dem Urlaub kommen, das dauert wenige Tage, dann sind wir wieder in dem Hamsterrad und oft sagen wir ja schon nach 2 Wochen, boah, ey, der Urlaub ist schon gefühlte Ewigkeiten her, die Erholung auch. Wie ist das denn, was kann ich denn tun, dass so ein Kurerfolg dann auch lange anhält? Denn selbst wenn ich den Blick auf das gelegt habe, was ich verändern kann, verändern sollte in meinem Leben, um Gewohnheiten zu ändern, wo ja oft ja auch noch andere Menschen dran beteiligt sind, die ich ja nicht einfach so, ich habe mir jetzt überlegt, das machen wir jetzt so und so und dann sagen die ja nicht alle, ja wunderbare Idee, da machen wir alle gerne mit. Was passiert denn nach der Kur? Gibt es da sowas noch wie eine Nachsorge oder irgendeine Möglichkeit, dass dieser Erfolg auch lange anhält?
Also erstmal muss man sagen, und das lernt man eigentlich schon in der Kurmaßnahme selber, da werden ja auch Kurziele benannt. Also was nimmt man sich vor für diese 3 Wochen Kurmaßnahme? Und die sollten auch eben realistisch sein. Ja, also wenn man denkt, dass man jetzt sein komplettes Leben mit Makeover und so weiter komplett umkrempelt, dann ist es nicht so, sondern es geht um realistische Ziele, wo man sagt, okay, das packe ich an und das schaffe ich auch. Und dann hat man innerhalb der Kurmaßnahme eben Möglichkeit, das für sich zu implementieren, sich Freiräume für sich zu nehmen, was man oft seit ja sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder erlebt, dass man sagt, so, ich habe einfach mal 1 Stunde gelesen. Ja, das gehört auch dazu als Erlebnis und auch zu lernen, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man Nein sagt an bestimmten Stellen oder sagt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. So, das sind auch Lerneffekte unter anderem, dass man das wirklich für sich dann auch mitnimmt. Und dieses Erlernen zu sagen, ich darf das machen, es muss mich nicht stressen, weil ich sozusagen so ein schlechtes Gewissen habe, sondern ich darf das, weil wenn ich gut drauf bin und wenn ich Energie habe und wenn meine Akkus voll sind, dann kann ich eben auch gut Sorge leisten für andere. Das geht nur, wenn ich einen Speicher habe, wo was drinnen ist. Ja, wenn ich auf leer bin, dann kann ich auch nicht für andere gut da sein. Und sich das sozusagen erstmal auch nochmal bewusst zu machen.
Ja, das sollte eigentlich jedem klar sein, aber man muss das oft ja immer wieder verdeutlichen, dass das.
Ja, erleben, ja, auch erspüren, ja. Und in diesen Kurmaßnahmen ist es wirklich auch so, man arbeitet an sich selbst. Also manchmal sind es auch wirklich, es erzählen viele Klinikmitarbeiterinnen, dass sie sagen, man sieht es von außen, wie da ein richtiger Prozess abläuft, ja, in den Müttern und Vätern, die da sind, weil sich, obwohl es nur in Anführungszeichen 3 Wochen sind, aber in den 3 Wochen schon ganz viel passiert. Und dann werden die ja nicht einfach, die fahren ja nicht einfach ab, sondern es gibt ein Abschlussgespräch und dann kriegt man in der Regel auch was mit von der Kurmaßnahme. Also hat man eigentlich so einen ganzen Koffer an Sachen, die man mitnimmt, die man eben in den Alltag mit reintragen kann. Und dann ist im Idealfall eben auch ein Nachsorgeangebot, was viele Beratungsstellen anbieten, wo man dann eben die Möglichkeit hat, sozusagen das nochmal zu verstärken und sozusagen nochmal sich das auch aktiv in Erinnerung zu rufen, was man in der Kurmaßnahme sozusagen erlebt oder gelernt hat, um das dann über das Nachsorgeangebot, das können eben Achtsamkeitskurse sein, manchmal sind die auch online verfügbar oder eben andere Formate, ja, Gesprächsrunden mit auch Kurteilnehmerinnen, ehemaligen, sind solche Nachsorgeangebote, die es gibt und die sehr empfehlenswert sind und wo wir auch wissen, dass sie den Kurerfolg, die Nachhaltigkeit des Kurerfolges, also wirklich nochmal immens steigern. Ja,
ja, und das wird einem dann ja vielleicht auch geraten. Ne? Das können die Mitarbeitenden in der Kur dann ja vielleicht auch sagen, so, ich glaube, für sie wäre es jetzt ratsam, wenn Sie doch hinterher nochmal an so einem Nachsorgeprogramm teilnehmen und bei anderen Städten vielleicht fest, oh ja, da musst du nur da oben irgendwie was ein bisschen gedreht werden und dann läuft das. Wem würden Sie denn zu so einer Kur generell raten heutzutage?
Also erstmal grundsätzlich allen, die feststellen, dass sie gesundheitlich in irgendeiner Form einen Bedarf haben. Also das fängt eben bei einer Erschöpfung an. Wie gesagt, der Anspruch auf die Kurmaßnahme ergibt sich aus dem, man ist als Frau oder Mann in Erziehungsverantwortung. Ja, das ist das Gesundheitsproblem entsteht aus der Mütter- oder Väterspezifischen Belastung. So. Und das sind, wir haben aber natürlich ganz viele Faktoren, die auf uns ja einwirken. Vereinbarkeit eben von Familienberuf. Was bedeutet ständiger Zeitdruck? Also das, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, ja, chronischer Stress, fehlende Anerkennung. Das sind alles Dinge, die ja auf Sorgearbeit leisten, auch unglaublich lasten. Und ich glaube, es kennt auch jeder an der einen oder anderen Stelle so. Oder klingelt es dann mal, wo man sagt, ah ja, das kenne ich auch oder so geht es mir auch. Den einen mehr, den anderen weniger. Ganz wichtig ist da eben genau in sich reinzuhören. Vielleicht auch mal im Umfeld, also das haben Sie auch gesagt, ne, Freunde oder Bekannte wissen meistens schon von dem Angebot und können dann auch mal davon berichten, wie das war. Weil man sollte eben auch nicht zu lange warten, sondern wirklich das auch als eine Vorsorgemaßnahme begreifen, wo man hingeht, wo nicht alles sich sozusagen chronisch schon etabliert hat, sondern wo man auch ein bisschen präventiv mit drauf eingehen kann und wirklich nicht bis zum letzten Moment wartet. Aber ich sage mal so, wir wissen mittlerweile, wir haben 24% der Mütter und 14% der Väter, die in Deutschland kurbedürftig sind. Und mit anderen Worten, es betrifft eine ganze Menge der Mütter und Väter in Deutschland, die dieses Angebot eigentlich dringend bräuchten, das wir so gar nicht abdecken können im Moment, weil wir, sagen wir mal, in den Ausgaben im Gesundheitssystem einen kleinen Teil nur ausmachen. Und für Mütter haben wir im Jahr 50.000 Plätze, für Kinder 71.000 und für Väter sind im Moment noch ein bisschen weniger, was sich natürlich durch unterschiedliche Faktoren ergibt, wie zum Beispiel, dass sie latent weniger Sorgearbeit leisten und es auch ein Angebot ist im Mütterkinesungswerk, was ein bisschen jünger ist. Das gibt's jetzt erst in Anführungszeiten seit 2013, während es ja die Stiftung schon seit 1950 mit den Mütterkuren
gibt. Aber es gibt ja auch mittlerweile durchaus alleinerziehende Väter. Und ich meine,
genau.
Die sind ja auch nicht weniger belastet als alleinerziehende Mütter.
Genau, ja.
Und, wir wollen ja auch, dass die Väter gleich ziehen und dann sie ja natürlich auch, wenn sie an den Punkt kommen, dass sie das Gefühl haben, ich brauche da Unterstützung.
Genau. Ja, und es wird sehr gut angenommen. Also die Zahlen steigen jährlich, ja, also es geht nach oben, immer mehr Väter nehmen es in Anspruch und es hat auch damit natürlich auch was damit zu tun, wie das Umfeld ist, ja, umso mehr andere Väter auch berichten können, ich war schon mal auf so einer Kur und es hat mir total geholfen, umso wahrscheinlicher ist es, dass jemand für sich das auch in Anspruch nimmt und sagt so, ach Mensch, wenn ne, mein Bekanntenkreis das so positiv darüber spricht, das ist die beste Werbetrommel quasi für diese Kuren, zu sagen, ich war da selber schon mal da, mir hat das unglaublich gut getan, umso mehr ist es dann natürlich auch bei den Vätern, die das dann auch mit in Anspruch nehmen.
Ja, und vor ein paar Wochen hatten wir auch gerade einen Podcast dazu, wie besonders Mütter und in dem Sinne ja auch Väter heutzutage durch die Gesellschaft belastet sind, durch die Anforderungen, die eben gestellt werden, dass man eigentlich alles nur noch perfekt machen soll und müsste. Und dass das natürlich sehr häufig auch irgendwann zu einem Punkt führt, wo man sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin und was ich überhaupt noch leisten kann und leisten will. Und dann ist so eine Kurmaßnahme sicherlich ein hervorragender Weg, um aus diesem Dilemma wieder rauszufinden. Frau Ruprecht, ich könnte mich noch ganz lange mit Ihnen unterhalten. Aber ich glaube, unsere Zeit ist auch schon etwas sehr überschritten, aber das macht gar nichts. Ich hoffe, dass sehr viele, die das hören, davon profitieren, dass sie es weitererzählen und mit offenen Augen gucken und sagen, Mensch, hier ist eine junge Mutter oder ein junger Vater. Da habe ich den Eindruck, denen würde das sicherlich mal gut tun, wenn sie sich mal mit dem Müttergenesungswerk oder einer Mutter-Kind-Kur oder der Möglichkeit dazu auseinandersetzen. Manchmal, und jetzt tue ich das, frage ich zum Schluss, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
Ach, also da gäbe es eine ganz lange Liste natürlich aus verschiedensten Bereichen, aber bezogen aufs MGW ganz speziell, dann würde ich mir wünschen, dass Sorgearbeit in unserer Gesellschaft einen größeren Stellenwert hat, dass wir eine größere Anerkennung und Wertschätzung dafür haben, nur nicht nur in der Gesellschaft unter den Menschen. Das beginnt damit zum Beispiel, ob wir Müttern und Vätern dabei helfen, in die Tram mit dem Kinderwagen reinzukommen oder aus dem Zug aussteigen zu können. Da finde ich, fängt das schon an. Oder eben, dass wir Rahmenbedingungen setzen, die die gesunde Sorgearbeit möglich macht für Mütter, Väter und pflegende Angehörige. Das ist mein Wunsch. Da haben wir noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Das MGW, das sage ich immer gerne, wir sind so hartnäckig wie die Landfrauen. Wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir das auch durch. Also man muss mit uns rechnen, dass wir da sind und dass wir so lange weitermachen, kämpfen, dranbleiben und immer wieder daran erinnern, dass es hier noch was zu tun gibt und dass es so, wie es im Moment ist, nicht ideal ist.
Das freut mich sehr. Und dann kämpfen wir zusammen. Und wenn wir schon bei jedem unserer Hörenden, sage ich jetzt mal, das Bewusstsein für all diese Dinge geschärft haben, dann haben wir da schon einen guten Schritt gemacht.
Das finde ich auch. Gut. Danke Ihnen.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wlsv.de.